»Ich hoffe, wir haben die große Enthüllung noch nicht verpasst«, fragte er und strahlte Vale und Troy an. Torvik schwenkte eine seiner biomechanischen Gliedmaßen in Richtung der leeren Stelle an der Wand. »Offensichtlich nicht.« »Dann läuft unsere Wette noch, Kadett?« fragte Eviku und neigte seinen langgezogenen Schädel zur Seite, als er den choblikanischen Trainee ansah. »Unsere Wette läuft noch«, sagte Torvik.
»Wette?«
fragte Setente mit seiner klimpernden Stimme, die klang, als hätte gerade ein Tablett Champagnergläser das Sprechen erlernt.
»Worauf haben Sie und Mr. Eviku gewettet?«
Eviku sah Troy in die Augen und lief vor Scham Babyrosa an.
»Ich weiß, dass es nicht den Regeln entspricht, aber ich fand, eine kleine Wette könnte keinen Schaden anrichten.«
Vale runzelte die Stirn. »Eine Wette worauf?«
»Auf das Ergebnis von Captain Rikers Entscheidung über das Motto der Widmungstafel«, erklärte Eviku.
Dann richtete er seinen Blick auf den straußengleichen Torvik.
»Kadett«, sagte Troy.
»Darf ich offen sprechen?« fragte er.
Vale lächelte süffisant.
»In Ordnung, aber nur dies eine Mal.
Ich dachte, Captain Riker würde dem Motto eines menschlichen Autors den Vorzug geben. Das ist die Basis meiner Wette mit Lieutenant Eviku.«
»Weil der Captain ein Mensch ist?« fragte Vale verblüfft.
»Ich glaube, Sie tun ihm Unrecht, Kadett.«
»Ich verstehe«, sagte Torvik.
»Trotzdem ist Ihre Sichtweise die gleiche wie die des Captains, Commander. Sie haben wahrscheinlich ähnliche exosoziologische blinde Flecken. Sie sind schließlich beide menschlich.«
Vale nickte und ihr Gesicht zeigte, dass sie verstanden hatte.
»Ah,
Sie glauben also, dass der Kommandohierarchie der Titan eine eingebaute systemische Voreingenommenheit innewohnt?«
Der Schoblik schien entzückt, dass er so schnell und klar verstanden worden war.
»Ja, genau, Commander. Ich hätte es selbst nicht besser ausdrücken können, Commander.«
Eviku lehnte sich nach vorne und schob sich zwischen Torvik und Vale.
»Was immer es bedeutet, meine Annahme ist genau entgegengesetzt. Ich glaube, dass der Captain einen nichtmenschlichen Sinnspruch auswählt.«
Vale seufzte.
»Das ist toll, Mr. Eviku.«
Flüsternd fügte sie hinzu: »Erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen dafür eine besondere Empfehlung in Ihre Dienstakte schreibe.«
Die Türen des Turbolifts zischten wieder. Ranul Keru, Dr. Rahavri und Melora Paslar, die sich vorsichtig auf ihren Gehstock aus garlanischem Holz stützte, betraten die Brücke. Sie waren alle überrascht, dass die Rückseite der Sektion schon überfüllt war.
»Was ist denn hier los?« fragte Keru, der noch in der Lifttür stand.
»Der Captain wird offensichtlich eine Wette für uns entscheiden«, sagte Vale trocken, »vor Publikum.«
»Ich glaube, dass wir noch Platz für ein paar Leute haben, Ranul«, feixte Bralik. »Gehen Sie vorsichtig, es gibt bald nur noch Stehplätze. Fangen Sie an, die Gläser zu verteilen, Setente, ich werde einschenken.«
»Sie wissen, dass Alkohol auf der Brücke nicht erlaubt ist, Bralik«, sagte Vale finster, gerade als der Syrat anfing, die Gläser zu verteilen.
»Ach, Schnupfkäferknappheit, Commander«, sagte Bralik. »Das ist Syntale, kein klingonischer Warnock.«
Setente hatte mitten in der Bewegung innegehalten, so dass er jetzt wie ein Kleiderständer aussah. Vorher hatte er bereits Gläser an Vale und Troy ausgegeben. Troy blickte zur hinteren taktischen Station, in die sich Keru, Paslar und Rahavrei zurückgezogen hatten, weil kaum anderswo noch Platz war. Troy seufzte und schüttelte den Kopf, während sich Bralik einen Weg bahnte, um die klare, sprudelnde Flüssigkeit auszuschenken. Irgendwie glaube ich nicht, dass Will an so etwas gedacht hat, als er erwähnte, er wolle eine kleine, würdige Widmungszeremonie nur für die Brückenbesatzung. Die Turbolift-Tür öffnete sich wieder, Dr. Reh stand auf der Schwelle. Seine Augen zwinkerten schnell und überrascht, als er die Menge auf der Brücke sah.
»Ich glaube, ich komme lieber später wieder«, sagte er.
Er machte einen Schritt rückwärts und die Türen begannen sich vor ihm zu schließen. Dann trat Bralik dazwischen und zwang die Türen, sich wieder zu öffnen. Mit ihrer freien Hand ergriff sie eine von Rehs Vordergliedmaßen, zog ihn auf die Brücke und zwang jeden, sich nach vorne zu bewegen, um Platz zu machen. Sie ließ den Doktor los und schenkte den Rest der Flasche aus.
Sie ließ sie unvorsichtigerweise auf einem der Geländer stehen. Troy griff danach, bevor sie jemand mit dem Ellbogen auf das Deck befördern konnte. Die Ferengi schien das nicht zu bemerken.
»Wann geht die Party denn los?«
fragte Bralik und sah auf das kleine Chronometer an ihrem linken Handgelenk. »Keiner hat eine Party geplant«, sagte Vale. »Das hier ist die Brücke.« Eine Tür öffnete sich, aber das Geräusch kam nicht vom Turbolift. Troy drehte sich zum Vorderteil der Brücke um und sah Will und Tufok fast im Gleichschritt aus dem Bereitschaftsraum kommen. Will trug ein großes, längliches, mit Stoff bedecktes Objekt unter dem Arm. Tufok trug ein goldenes Medaillon um den Hals. Wills blaue Augen funkelten entzückt, als er sah, was für eine Menge sich versammelt hatte. Er wandte sich zu Vale und sagte, »Eine Party! Großartige Idee, Chris!« Vales Mund öffnete sich. Es dauerte einen Moment, bis sie sich wieder zusammengerissen und eine Antwort gefunden hatte. »Danke, Captain!« »Syntale, Sir! Alles Teil des Services. Und wir ziehen mit dieser kleinen Soiree in die Mannschaftslounge um, wenn Sie fertig sind.« Eine lächelnde Bralik näherte sich Vale, fischte ihr das unberührte Champagnerglas aus der Hand und reichte es Will. Der Captain grinste, erhob das Glas zum Trinkspruch und trank das wenige darin in einem einzigen Schluck. Er gab Bralik das leere Glas zurück. »Trinkt, solange noch da ist, Leute!« »Computer, aktiviere Audiodatei Riker Zeta 4.« Die Brücke wurde plötzlich mit Jazzmusik von der Erde beschallt. Troy erkannte Bessie's Blues, gespielt von John Coltrane, einem von Wills liebsten Interpreten aus der terranischen Jazzzeit. Sie warf ein Auge auf Tauvik, der seinen Kopf zu Eviku beugte.
»Musik von der Erde. Untermauert das meine Annahme der Voreingenommenheit?«
»Freuen Sie sich nicht über Ihre zusätzliche Holodeck-Zeit, bevor Sie sie gewonnen haben«, warnte Eviku. Die Menge teilte sich und erlaubte Will und Tufok, sich der verdächtig leeren Stelle auf dem hinteren Schott zu nähern. Sehr vorsichtig brachte Will die Plakette ungefähr in Augenhöhe an ihrem endgültigen Ehrenplatz an. Das goldene Tuch bedeckte sie immer noch. Will winkte Tufok näher. »Mr. Tufok, Sie haben die Ehre.« Tufok nickte. Sein Gesichtsausdruck war noch feierlicher als sonst. »Danke, Captain«, sagte er. Er bewegte sich mit der gleichen Grazie und Ehrerbietung, als falte er die Flagge auf dem Sarg eines gefallenen Kameraden. Tufok hob das Tuch an und entfernte es. Jetzt konnten alle die gravierte Bronzeplatte sehen. USS Titan, Luna-Klasse. Sternenflotten, Registrierungsnummer NCC 80102. Utopia Planitia Flottenwerften, Mars, Sternzeit des Stapellaufes, 56979,5. Vereinigte Föderation der Planeten. Es folgte eine Reihe von Würdenträgern und Direktoren der Sternenflotte, die mit der Entwicklung und Konstruktion der Titan zu tun hatten, unter ihnen auch Commander Xin Rahavrei, und darunter standen die verehrten Worte von Surak, dem Vulkanier. »Unendliche Mannigfaltigkeit in unendlichen Kombinationen.« Genau wie Will beabsichtigt hatte, sprach Tufok die Worte laut aus. Seine Stimme erhob sich über die Brücke und wurde durch das Kommsystem in jeden Winkel des Schiffes getragen. Coltrane spielte weiter und improvisierte sich flink durch die komplexen, ständigen Harmoniewechsel eines kleinen Jazzstücks.
»Zählen Vulkanier als Menschen?« flüsterte Torvik Eviko zu.
Offensichtlich versuchte er, seine Wette doch noch zu gewinnen, aber wenn man bedachte, dass Torvik nicht humanoid war, war es eine berechtigte Frage. Eviku grinste Torvik triumphierend an und begann langsam zu klatschen. Der Applaus breitete sich über Bralik, dann Keru, Paslar, Jaza, Vale, Lavena, Raja, Dakal, Will und einfach alle aus, die gerade keine Champagnerflöten in der Hand hatten. Setente hatte vorsichtshalber begonnen, sie einzusammeln. Troy stimmte in den Applaus ein, der alles außer Coltranes Tenorsaxophon übertönte. Zuerst hatte sie sich gefragt, warum ihr Mann das Verlesen des Mottos jemand anderem überlassen hatte,
aber sobald Suraks Worte die Lippen des Vulkaniers verlassen hatten, verstand sie den Grund. Es war nicht nur eine Geste im Namen der Mannigfaltigkeit oder der vulkanischen Umuk-Philosophie, die sie so eloquent ausdrückte und ebenfalls ihren Ausdruck in der Auswahl der Besatzung gefunden hatte. Es waren mit Sicherheit all diese Dinge. Aber er wollte damit den anderen wohl ebenfalls helfen, eine gefallene Kameradin zu ehren und ihren Tod zu betrauern. Es ist für Telerin. Die Menge der bewundernden Mannschaftsmitglieder verstreute sich schnell, als Setente und Bralik die Gläser einsammelten, die sie mitgebracht hatten. Troy setzte sich hin und bemerkte erst jetzt, dass sie immer noch die leere Syntale-Flasche festhielt. Nach einem weiteren kurzen, aber bezeichnenden Blick zu Jaza nahm Vale ihren angestammten Platz zu Rikers Rechten ein. Dann setzte der Captain sich auf seinen Sessel und lehnte sich enthusiastisch nach vorn, seine Augen auf den Hauptschirm geheftet. Troy entnahm seinem eifrigen Gesichtsausdruck und seiner Stimmung, dass er hinter den Rand des himmelblauen Planeten blickte, der auf dem Hauptschirm zu sehen war. Will Riker schwebte bereits zwischen den Sternen, die seine Art noch nicht bereist hatte. »Setzen Sie Kurs auf den Gummnebel in sein Lavena«, befahl er, und seine Stimme strahlte mit der Hoffnung eines Mannes, der gerade eine zweite Chance bekommen hatte. »Verlassen Sie den Orbit auf mein Zeichen.« »Der Kurs ist bereits gesetzt, Captain«, sagte Lavena. »Die Titan ist ausgeruht und bereit, Sir. Geben Sie nur den Befehl.« Die mitreißenden, wehklagenden Klänge von John Coltranes Saxophon hallten noch immer durch die Brücke. »Nochmal von vorne in sein«, sagte Will und hob seinen Zeigefinger, als wäre er der Taktstock eines Dirigenten. »Und los!«